Das Telefon klingelt und er muss das Telefon erst suchen, weil es unter einem Stapel liegt von ganz vielen Postkarten, von ganz vielen Briefen, die da auf seinem Couchtisch verstreut liegen. Die sehen fast alle gleich aus. Die sind alle weiß, die haben alle einen schwarzen Rand. Es sind Karten voll mit guten Worten, die man ihm und seinen Geschwistern geschickt hat. Und jede einzelne hat das Beileid bekundet, das man ihnen zusprechen wollte. Jede Karte hat gut getan, jeder Anruf war wertvoll. Aber jedes Mal, wenn er eine gelesen hat oder wenn er einen Anruf bekommen hat, hat es ihm auch vor Augen geführt, dass er jetzt eben beide Eltern verloren hat. Und das sind Gedanken, die erst so ein bisschen mit Abstand zur Beerdigung in ihm aufgekommen sind, was denn das für ihn bedeutet. Das Telefon klingelt nochmal und jetzt kommt also noch ein verspäteter Kondolenzanruf. Er schnauft nochmal tief durch und dann geht er ran. Er sagt, hallo? Hallo, hier ist das Notariat, sagt es von der anderen Seite. Sind Sie der Sohn der Verstorbenen? Und für einen Moment überlegt er, denn er denkt nach, ob er denn eigentlich noch Sohn ist, wenn er keine Eltern mehr hat. Aber dann antwortet er, ja, ich bin der Sohn. Die Stimme gegenüber sagt, dann sind Sie auch der Erbe. Wir würden Ihnen gern erklären, was das bedeutet, was Sie bekommen und wann Sie es bekommen. Können Sie mal vorbeikommen bei uns? Vielleicht haben manche von euch das schon mal so ähnlich erlebt. Vielleicht ja sogar in den vergangenen Monaten erst, dass ein Mensch, der einem nahegestanden ist, dass man den verloren hat, gehen lassen musste und dass es sich auf einen selber ausgewirkt hat. Und dass nicht nur der Alltag anders geworden ist, weil jemand fehlt, sondern dass man auch selber irgendwie anders geworden ist. Ich weiß selber noch, dass als meine Oma gestorben ist, das war die letzte aus meiner Großelterngeneration, da kam dann irgendwie später in mir die Frage, ob ich jetzt überhaupt noch Enkel bin, wenn ich keine Omas und Opas mehr habe. Oder ob ich dann nicht mehr Enkel bin. Und genauso kann man sich überlegen, wenn man seine Mutter, seinen Vater beerdigt hat, ob man dann noch Kind ist. Es kommt ja auch von sich selber was abhanden, wenn man einen Mensch verliert. Ist man dann noch Kind, wenn man keine Eltern mehr hat? Mitten hinein in solche Gedanken ruft dann in unserer Geschichte der Notar an und sagt, was man nicht nur nicht mehr ist, sondern vor allem, was man jetzt neuerdings ist, nämlich Erbe. Das hat auch irgendwie damit zu tun, dass man Kind ist. Vielleicht könnte man sogar sagen, naja, Erbe zu sein, erinnert einen dran, dass man eben tatsächlich noch das Kind seiner Eltern ist. Auch wenn die Eltern nicht mehr da sind, ist man trotzdem noch irgendwie verbunden. Das hat eine Auswirkung auf einen, auch wenn die Kindschaft jetzt vielleicht anders aussieht. Ich gebe zu, ich habe diese kleine Geschichte natürlich konstruiert, aber sie bildet ziemlich genau das ab, was unser Predigtext beschreibt. Da gibt es auch sowas, einer, der ist so ähnlich wie Notar. Das ist dort der Heilige Geist und der ist der, der uns informiert über das, was wir neu sind. Und deshalb hören wir mal auf diesen Text oder schauen wir uns mal an, was dieser Text uns sagt. Römer 8 ist es. Römer 8 ab Vers 14. Und da steht Folgendes. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr wieder Angst haben müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Gottes Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Verglichen mit dieser Herrlichkeit, die Gott uns schenken wird, verliert das Leiden in dieser Zeit an Bedeutung. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Alle Geschöpfe sind ja der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ihr lieben Kinder Gottes, ihr lieben Schwestern und Brüdern, wir sind Kinder Gottes und das heißt, wir sind auch Erben. Das ist das, was der Geist Gottes uns sagt. Er informiert uns so wie ein Notar, der ein Testament eröffnet und der die Vollstreckung ankündigt, dass wir die Erben sind. Dieses Thema Erbe ist ja so eine Sache. Es ist leider in vielen Familien auch ein schwieriges Thema und mir tut es manchmal richtig weh, wenn man mit ansieht, wie wenn ein Mensch gegangen ist, wenn man getrauert hat miteinander, wenn man am Grab gestanden ist miteinander und sich die Trauer dann halbwegs gelegt hat, wie dann ein Streit ums Erbe entsteht. Natürlich gibt es da sicherlich ganz tiefliegende Gründe und da kommt in dieser Diskussion manches an die Oberfläche, was vorher schon lange auch schon da war. Aber mir tut es deshalb weh, weil ich finde, es passt gar nicht zu dem, wie Erbe eigentlich sein sollte. Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, Erbe wird dann, vor allem dann zum Problem, wenn jemand meint, man hätte ein Recht darauf. Oder hätte einen Anspruch auf ein Erbe. Aber das, finde ich, passt genau nicht zum Gedanke, was Erbe eigentlich ist. Erbe ist nichts, was man sich verdienen kann. Es ist auch kein nachträglicher Lohn für irgendwelche Verdienste, die man vorher gemacht hat, bevor derjenige verstorben ist, der es einem hinterlässt. Erbe ist ein unverdientes Geschenk. Es ist etwas, das man bekommt, rein aus Liebe zugesprochen. Und das ist das, was das Erbe so wertvoll und so besonders macht. Es ist ein Privileg, etwas zu erben. Es ist kein Verdienst. Das ist mein erster von 3 Punkten heute Morgen, was ich heute aus diesem Text mitnehmen will. Wir sind als Kinder Gottes auch seine Erben. Wir sind Erben Gottes. Und dadurch sind wir Beschenkte. Gott beschenkt uns. Auch auf das Erbe Gottes hat keiner von uns einen Anspruch, einen Rechtsanspruch, den man geltend machen kann. Auch wenn ihr in eurem Leben eine ganz innige Gottesbeziehung lebt, wenn man ganz bewusst als Kinder Gottes lebt, wenn man das zeigt, wenn einem das hier im Leben schon gut getan hat, das ist kein Anspruch auf das Erbe Gottes, sondern das Erbe Gottes ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Er sagt es uns zu, er gibt es uns seinen Kindern. Darüber informiert uns der Heilige Geist in diesem Text in Römer 8. Wir kriegen ein Erbe Gottes zugesagt, das uns frei macht. Das uns nicht in eine neue Knechtschaft stellt. Das ist ja auch sowas, was manche vielleicht beim Erben schon erlebt haben. Man kann ja auch Schulden erben. Ich weiß nicht, ob von euch jemand schon mal Schulden geerbt hat oder was geerbt hat, wo es dann Schwierigkeiten ins Leben mitgebracht hat, wo ein Erbe eine Belastung geworden ist. Das ist bei Gott nicht so. Der Geist sagt uns, Gottes Erbe ist eine Erbschaft, die frei macht. Es ist so, wie wenn jemand was erbt und dadurch ganz neue Möglichkeiten bekommt. Wenn er was erbt und dadurch alte Abhängigkeiten beenden kann, zum Beispiel Schulden endlich bezahlen kann, wenn man einen ganz neuen Lebensabschnitt beginnen kann. Das so ist das Erbe Gottes, ein Geschenk an uns. Und unser Predigtext sagt, es ist das Geschenk der Kindschaft. Das, was wir von Gott erben, ist eine Beziehung, dass die Kindschaft weitergeht. Das ist bis in die Ewigkeit, dass wir Kinder Gottes bleiben. Das ist ein großes Erbe. Das ist das, was uns davor bewahrt, Angst zu haben zu müssen. Das ist das, was uns stärken kann und trösten kann. Dass diese Kindschaft eine Beziehung ist, die eben nicht mit dem Tod endet, dass sie über den Tod hinaus Bestand hat, weil wir eben Kinder bleiben. Das macht das Erbe zu einem Geschenk, zu einem Privileg. Und liebe Gemeinde, gerade wenn wir jetzt heute am Ewigkeitssonntag auch das Sterben mit in den Blick nehmen, mit all den Fragen und Unsicherheiten, die das mit sich bringt. Gerade dann ist es ein Geschenk, dass wir uns diese Beziehung zusagen lassen dürfen, dass wir Kinder Gottes bleiben, dass er uns die Gewissheit gibt, dass wir bis übers Sterben hinaus seine Kinder bleiben. Das hilft nämlich auch im Trauern, auch im Nachdenken, gerade im Schmerz und in den Fragen. Dann hilft uns das. Wenn man Römer 8 weiterliest, da wird es dann so schön ausgeführt von Paulus. Da sagt er nämlich zum Beispiel, wenn man keine Worte mehr findet, wenn ich gar nicht mehr weiß, wie ich beten soll, dann hilft mir der Heilige Geist als Kind Gottes. Dann legt er mir die Worte in den Mund. Dann betet er stellvertretend für mich, trägt meine Anliegen vor Gott. Ich habe einen, der vor Gott für mich spricht als Kind Gottes. Das kann unheimlich wertvoll sein in Zeiten der Trauer. Oder wie wichtig ist es in Zeiten, wo sich der Glaube erweisen muss, ob er stark genug ist, wenn vielleicht auch manchmal Zweifel am Glauben kratzen, wenn man sieht, ob der Glaube einen trägt oder ob er ins Wackeln gerät. Das passiert ja in solchen schweren Lebenssituationen, auch in mancher Krise, auch jetzt in dieser Viruskrise kann das passieren. Und gerade da ist wichtig, dass wir uns darauf besinnen dürfen. Wir sind Kinder Gottes und wir bleiben es auch. Nichts kann uns von ihm trennen. Wir müssen auch nicht selber stark sein. Und wir müssen uns als Christen auch nicht selber Stärke einreden oder demonstrieren, sondern wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen wie Kinder Gottes in die Arme unseres Vaters gehen. Das dürfen wir auf ewig und das ist das, was uns Kraft geben kann. Das ist das, was eben nicht eine neue Knechtschaft für uns ausmacht, was uns nicht in eine neue Abhängigkeit führt, sondern was uns frei macht. Das ist ein Gedanke, den ich für euch habe. Ein Geschenk, ein großes Geschenk. Mein zweiter Gedanke ist aber, dass auch unser Bibeltext nicht nur alles schön malt. Er verschweigt auch das Schwere nicht. Unser Bibeltext redet auch vom Leiden. Er malt nichts schön und übermalt auch nichts Schlimmes. Und Paulus wusste das natürlich und gerade er und die Christen in Rom, an die er schreibt, die wussten es sehr genau, dass als Kinder Gottes auch manches Leiden mit dazugehört. Die haben Leiden erlebt. Die haben Leiden aber nicht so erlebt, dass sie gesagt haben, naja, weil wir leiden müssen, deshalb kann es keinen gnädigen oder gütigen Gott geben, so wie es uns manchmal nahe liegt. Und sie haben andersrum aber auch nicht gesagt, Ja, weil wir jetzt an Gott glauben, kann es kein Leiden mehr in unserem Leben geben. Auch das ist so ein falscher Weg, finde ich, wie man mit Leiden umgeht. Gibt es heutzutage auch wieder, dass man denkt, naja, als Glaubende betrifft uns doch keine Krise mehr, auch keine Viruskrise, da kann uns nichts was ausmachen, ist alles bloß Illusion. Nee, es gibt Leiden. Und Erbe und Leiden hängen ganz direkt miteinander zusammen. Erbfragen werden immer dann relevant, wenn auch ein Leiden passiert, wenn jemand gestorben ist. Und ich finde es manchmal ganz schön herausfordernd, wenn das so eng zusammenkommt. Da lebt man gerade noch dieses Leiden, die Trauer, dass ein Mensch verloren gegangen ist. Das löst was emotional in einem aus. Da muss man erstmal mit sich selber klarkommen. Und dann kommt noch dieses Erbe dazu. In manchen Familien ist es ja eine schwierige Frage, wie lange ist die Zeit zu trauern eigentlich? Und wann kommt der Zeitpunkt, wo man dann auch über das Erbe sprechen soll? Wann spricht man das mal an? Man leidet ja erstmal selber. Und das, was die Person, die gegangen ist, besessen hat, ist ja erstmal nicht das Wichtigste. Aber irgendwann spielt es eben doch eine Rolle, weil es ja noch da ist. Dadurch, dass jemand gestorben ist, gibt es ein Erbe, mit dem man umgehen darf und umgehen muss. Und es ist interessant, genau das, was zu Lebzeiten der Besitz von dieser Person war, wird nach dem Sterben zu der sogenannten Erbmasse. So nennt man das. Die Gegenstände bleiben genau die gleichen wie vorher, die Werte bleiben genau die gleichen wie vor dem Tod, aber sie bekommen eine andere Bezeichnung. Aus dem Vermögen von einem Menschen wird es Erbe. Und es ist deshalb so, weil es den Besitzer wechselt. Dinge werden, wenn jemand stirbt, zu einem Erbe, weil sie den Besitzer wechseln. Wie ist es eigentlich bei uns als Kindern Gottes? Wenn wir Erben Gottes sind, wie ist es dann bei uns? Was erben wir eigentlich von Gott? Was wechselt den Besitzer auf uns? Und aufgrund von welchem Leiden passiert es eigentlich? Wir finden es in Römer 8. Sind wir aber Kinder, steht da, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Und dann kommt's, da wir ja mit ihm leiden. Als Kinder Gottes leiden wir mit Christus. Das heißt, das Leiden Jesu ist nicht nur eine Geschichte von früher, nicht nur ein Ereignis, das mal war, sondern es ist eine Sache, die uns ganz persönlich auch jetzt betrifft. Unser jetziges Leiden steht in Verbindung mit dem Leiden von Jesus Christus. Unser Schmerz, unsere Trauer, unsere Sorgen sind Teil von seinem Leiden, das er getragen hat. Unser Leiden ist aufgenommen im Leiden Christi, weil er das nicht nur für sich erlitten hat, sondern weil er es auch für uns auf sich genommen hat, weil sein Sterben auch unser Sterben ist. Das klingt ein bisschen abstrakt. Warum soll das denn als eine mit dem anderen zu tun haben? Aber genau das, so steht es hier da und genau das ist das, was ganz Wichtiges. Die Verbindung zu Christus ist ganz entscheidend. Wenn jemand meint, Christus hätte für ihn nicht sterben müssen oder für ihn nicht leiden müssen, dann heißt es nämlich auch, dass er sich dann nicht zur Erbengemeinschaft rechnen kann. Und deshalb ist das wichtig. Christus hat für uns gelitten, damit wir auch Erben sind. Weil unser Leben in Christus aufgenommen worden ist, auch unser Leiden in ihm aufgenommen ist, deshalb sind wir auch Erben. Ohne Sterben gibt es auch kein Erben. Ohne das Leiden, das Jesus am Kreuz erlitten hatte, wäre das, was Gott besitzt, nicht unser Erbteil. Und so aber ist es so, dass das, was Gott besitzt, was Jesus Christus durch sein Leiden ererbt hat, ist auch Teil von unserem Besitz. Es kommt in unseren Besitz, in unser Vermögen. Er schenkt es uns, weil unser Leiden in seinem Leiden aufgehoben ist. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, diese Verbindung herzustellen, aber für mich ist es eine ganz wichtige Verbindung, gerade wenn es ums Erbe geht, dass unser Leiden und Jesu Christi Leiden zusammengehören. Und vielleicht werden wir erst nach und nach verstehen, was es denn bedeutet. So ähnlich wie ein Franzose, der hat in Évreux in der Normandie gewohnt und vor 4 Jahren geerbt. Und er hat ein Haus geerbt. Und es war ganz interessant, was er dort so alles gefunden hat in diesem Haus. Konnte man vor 4 Jahren in der Zeitung lesen. Ich kann es euch mal schön zeigen. Einen Moment. So stand es da. Er hat nämlich ins Haus gegangen, das er geerbt hat. Und dann hat er unter einem Möbelstück eine Schachtel gefunden. Da war Gold drin. Und dann hat er unter dem Parkett nachgeguckt. Und da hat er noch größere Goldbarren gefunden. 2 12 Kilo schwere Goldbarren. Das ist ganz schön schwer, finde ich, für Gold. 12 Kilo Gold und das 2-mal. Dann hat er in seinem unter Holzvertäfelungen in dem Haus nachgeguckt und hat 37 kleine Goldblöcke gefunden und noch tausende von Münzen. Alles in allem 100 Kilo Gold im Wert von 3,5 Millionen Euro. Das steckt alles drin in diesem Haus in der Normandie, das der da geerbt hat. Und davon wusste er nichts. Und er hat so nach und nach erst entdeckt, was eigentlich in seinem Erbe alles drinsteckt. Er hat gestaunt, was dieses Erbe eigentlich alles ist. Und ich finde diese Geschichte so nett, weil sie uns zeigt, ja, so ähnlich ist es mit Gottes Erbe eben auch. Das, was wir als Kinder Gottes ererben, das entdecken wir nach und nach erst. Und wahrscheinlich können wir jetzt noch gar nicht wirklich erfassen, wie groß und wie vielfältig und wie prächtig dieses Erbe ist, das er uns schenkt. Wir werden es Schritt für Schritt entdecken. Aber wir dürfen wissen, dass es ein großes, wertvolles Erbe ist, das uns da geschenkt ist. Und das ist mein dritter Punkt. Wir ererben die Herrlichkeit. So steht's da. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir mit ihm leiden. Und dann geht's noch weiter, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Also was das bedeutet, können wir wahrscheinlich erst in der Ewigkeit so richtig erfassen, aber jetzt vielleicht so ein bisschen erahnen, wie wenn wir jetzt eine kleine Goldmünze finden würden. Wir werden zur Herrlichkeit erhoben mit Jesus Christus. Unser Erbe ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und da möchte man eigentlich Amen sagen, reflexmäßig, aber Herrlichkeit in Ewigkeit ist eben nicht nur das Ende vom Vater unser, sondern es ist das, was uns verheißen ist. Unser Erbe ist die Kindschaft, die bis in die Ewigkeit reicht. Unser Erbe ist die Gewissheit, dass wir Kinder bleiben auf ewig. Der Empfang von diesem gewaltigen Erbe steht uns noch aus, aber er ist uns bereits verkündigt. Das heißt, wir wissen darum, dass wir Erben sind. Wir wissen, was wir ererben werden, vielleicht erst zum Teil. Aber auch gerade jetzt, wenn wir noch im Leiden leben, im Trauern leben, auch in der Angst leben, wenn wir in dieser vergänglichen Welt leben, dann dürfen wir das schon wissen und uns zusagen lassen vom Heiligen Geist, so wie von einem Notar. Das richtet unseren Blick nämlich weiter. Das schenkt uns eine Hoffnung, weil es uns weiterblicken lässt als das, was vergeht. Wir sehen als Kinder Gottes übers Sterben hinaus und deshalb kann man auch anders trauern, weil wir die Ewigkeit im Blick haben. Der Blick macht uns frei davon, und da sind wir jetzt wieder bei der Freiheit. Er macht uns frei davon, dass nur das, was im Hier und Jetzt erlebbar ist, alles bestimmt. Ja, auch als Kinder Gottes in dieser Welt leiden wir, aber wir leiden anders, weil wir um die Ewigkeit wissen, weil wir schon weitersehen. Und ich finde faszinierend irgendwie, dass in diesem Römertext dann auch noch die Schöpfung mit drin vorkommt. Mit uns leidet die ganze Schöpfung mit. Die leidet auch an ihrer Vergänglichkeit, an der Sterblichkeit. Und wenn man jetzt genau hinguckt, ist interessant, wie der Paulus das schreibt. In unserer Zeit wird man vielleicht sagen, auf umgekehrte Weise, wir leiden mit unserer Schöpfung. Wir erleben, dass die Schöpfung endlich ist, zerbrechlich ist, vergänglich ist. Es wird uns immer wieder gesagt, dass die Schöpfung vergeht und das ist das große Schreckensszenario, das über unseren Köpfen schwebt und wir leiden mit unserer Schöpfung. So erlebt man es in unserer Zeit. Und jetzt schreibt es der Paulus in seinem Römerbrief aber genau andersrum. Der schreibt nämlich, die Schöpfung leidet mit uns. Warum schreibt er das andersrum? Weil es andere Folgen hat. Wenn wir mit der endlichen Schöpfung leiden, dann sehen wir auch nur das, was endlich ist. Dann kommen wir an ein Ende. Wenn aber die ganze Schöpfung in all ihrer Vorläufigkeit und Vergänglichkeit mit uns leidet, dann wird die Schöpfung auch mit uns befreit, weil wir als Erben, als Kinder Gottes in die Ewigkeit schauen, weil wir eine Zusage haben, dass es weitergeht. Es geht nicht darum, dass wir als Menschen die Vergänglichkeit verhindern, sondern es geht darum, dass die Letztgültigkeit überwunden wird, dass wir diesen Blick kriegen für das, was danach noch mehr kommen kann. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, auch in Klimakrisen, auch in Viruskrisen. Das ist die Hoffnung für die ganze Welt. Merkt ihr, wie wichtig das ist, das so rum zu sehen? Die Schöpfung leidet mit uns als Kindern Gottes. Das heißt nicht, dass uns alles hier egal sein soll oder dass es weniger wichtig ist. Wir sind in diese Welt gestellt, wir haben Aufgaben hier, wir sollen sie gestalten, aber wir können sie nicht verewigen, wir können sie nicht ewig machen. Ewig ist das himmlische Erbe. Das kann man sich nur schenken lassen. Und das ist genau das, was uns als Kinder Gottes zuversichtlich sein lässt, in allen Krisen, in allem Schwierigen, auch im persönlichen Leiden. Das ist das, warum wir diesen Hymnus vom Römerbrief, vom Ende von diesem 8. Kapitel von vorher so fröhlich miteinander sprechen konnten, als Antwort auf alle Fragen, als Zuversicht in allem Schmerz, dass wir das eben stark machen können. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Keine Macht, keine Gewalt, kein Tod und auch nicht das Leben. Wenn Gott für uns ist, wer sollte dann gegen uns sein? Sollte er uns mit Christus nicht alles schenken? So haben wir es vorher gesprochen. Ja, er schenkt uns alles. Gott schenkt uns alles. Er vererbt uns alles, was er hat. Die ganze himmlische Herrlichkeit. Mit dieser Zusage dürfen wir leben, auch hier in dem, was uns hier schwerfällt. Auch in dem, was uns hier die Vergänglichkeit aufzeigt. Das macht uns als Kinder Gottes aus. Deshalb haben wir eine Hoffnung als Kinder Gottes. Und deshalb wünsche ich uns auch, dass wir als Kinder und Erben Gottes nicht in den Streit verfallen, wie es manchmal passiert, wenn einem das Erbe zugesagt wird. Wir sollten uns nicht auseinanderdividieren. Wir sollten nicht überlegen, ob es einer mehr verdient hat als der andere oder ob manch einer einen größeren Anteil verdient hätte als andere. Das Erbe Gottes ist ein großes, unverdientes Geschenk. Eins, das wir annehmen dürfen. Das brauchen wir uns nicht missgönnen, sondern wir dürfen uns daran erinnern, dass wir als Erbe schon jetzt, gerade auch im Seufzen, im Trauern, im Leiden, eine gemeinsame Hoffnung haben. Das macht Gottes Kindschaft so besonders und so nachhaltig, ja sogar ewig. Kinder Gottes sind Erben der Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.